Modul 2. Aufgabe 2a. Ihr hört jetzt ein Radiointerview. Darin unterhält sich die Redakteurin Sabrina Schneider mit dem Neurowissenschaftler Herrn Professor Hans-Joachim Jakobsen vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen über falsche Erinnerungen. Zu diesem Gespräch sollt ihr 10 Aufgaben lösen. Ihr hört das Gespräch zuerst einmal ganz, danach in Abschnitten noch einmal. Insgesamt hört ihr das Gespräch also 2-mal. Seht euch nun die Aufgaben dazu an. Dazu habt ihr 90 Sekunden Zeit.
So war es. Ich habe es selbst erlebt. Dieser Gedanke ist oft trügerisch, denn auf unser Gedächtnis ist nicht immer Verlass. Oft glauben wir, uns an Dinge zu erinnern, die wir nie erlebt haben. Zu diesem interessanten Thema haben wir heute den Neurowissenschaftler Herrn Professor Hans-Joachim Jakobsen zu Gast. Er untersucht am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen falsche Erinnerungen. Guten Morgen, Herr Professor Jakobsen.
Guten Morgen, Frau Schneider.
Herr Professor Jakobsen, was genau sind falsche Erinnerungen?
Um diesen Begriff zu klären, sollte man zunächst einmal wissen, was Erinnerungen sind. Wenn wir uns erinnern, dann rekonstruieren wir sehr selektiv früher wahrgenommene Informationen. Woran wir uns erinnern, hängt stark davon ab, wie unsere Verfassung im Moment des Erinnerns ist. Ein glücklicher Mensch wird sich eher an gute Erlebnisse erinnern, ein depressiver Mensch eher an trostlose. Unter falschen Erinnerungen oder Pseudo-Erinnerungen, wie sie in der Wissenschaft bezeichnet werden, versteht man Gedächtnisinhalte, die nicht einem vergangenen tatsächlich erlebten Geschehen entsprechen und dennoch als tatsächlich so erlebt empfunden werden. Falsche Erinnerungen können entweder rein fiktiv sein oder aber in wesentlichen Punkten vom tatsächlichen Geschehen abweichen.
Das heißt dann also, falsche Erinnerungen sind frei erfunden?
Nicht unbedingt. Ein Teil der Erinnerungen kann durchaus richtig sein. Ist es Ihnen noch nie passiert, dass Sie im Fernsehen etwas Besonderes gesehen haben und das Gefühl hatten, es selbst so ähnlich erlebt zu haben, weil Ihnen die durch die Fernsehsendung hervorgerufenen inneren Bilder sehr real vorkamen? Sie erinnern sich daran und wissen plötzlich nicht mehr, woher diese Erinnerungen kommen. Es gibt dazu viele interessante wissenschaftliche Experimente. In einem Experiment wurden Probanden zum Beispiel Fotos vorgelegt, auf denen sie als Kind in einem Heißluftballon zu sehen waren. Bei den Bildern handelte es sich allerdings um Montagen, also Fälschungen. In Wahrheit waren die Versuchspersonen nie mit einem Heißluftballon gefahren. Dennoch glaubte die Hälfte der Probanden später, das auf dem Foto Festgehaltene wirklich erlebt zu haben. Sie konnten sich genau an die aufregende Ballonfahrt erinnern, das Ereignis sogar detailliert beschreiben. Das Experiment zeigt, Allein der Glaube, etwas Bestimmtes erlebt zu haben, bedeutet noch lange nicht, dass es auch wirklich so stattgefunden hat.
Das heißt, unser Gedächtnis spielt uns Streiche. Es täuscht uns.
Ja, was völlig normal ist. Falsche Erinnerungen entstehen nicht absichtlich. Von der Fülle an Informationen, die täglich auf uns einströmt, kann sich unser Gehirn nur einen Bruchteil dauerhaft merken. So entstehen Wissenslücken. Kommen neue Informationen hinzu, die zum bereits vorhandenen Wissen passen, ordnet sie das Gedächtnis dort automatisch ein. So kommt es, dass man bei länger zurückliegenden Ereignissen oft nicht mehr weiß, ob man von ihnen nur gelesen oder gehört oder sie tatsächlich selbst erlebt hat.
Sie sagten, unser Gehirn merkt sich einerseits nur einen Bruchteil, andererseits aber stürmen ständig unendlich viele Informationen auf uns ein. Welche dieser Informationen merken wir uns denn?
Es gibt eine Art Filter, welche Erlebnisse im Langzeitgedächtnis landen und welche nicht. Dieser Filter sind unsere Gefühle. Das, was einmal einen emotionalen Eindruck hinterlassen hat und dadurch als bedeutsam eingestuft wurde, wird gespeichert. Natürlich kann auch die jeweilige Situation, in der das Wissen abgerufen wird, das Wissen selbst verändern. Viele Leute schmücken, beispielsweise auf einer Party, eine Geschichte aus ihrer Jugend ein wenig aus, um ihr Gegenüber zu beeindrucken. Erzählen Sie diese Story wieder und wieder, schmücken Sie sie weiter und weiter aus, glauben Sie irgendwann selbst, dass sich alles so zugetragen hat, wie Sie es erzählen.
Nun zeigt das Experiment mit dem Heißluftballon aber auch, dass es durchaus möglich ist, die Erinnerungen anderer Menschen zu manipulieren.
Sie haben recht. Mit einfachen Mitteln wie Fotos, Filmen oder glaubhaften Erzählungen kann man nahezu jedem falsche Erinnerungen einpflanzen. Dies funktioniert aber nur begrenzt. Die neuen Informationen müssen in einen bereits vorhandenen Kontext passen, damit das Gehirn Verknüpfungen erstellen kann. Meist sind es nämlich Details, an die wir uns nicht mehr erinnern können. Eine zentrale Idee oder ein grober Eindruck bleiben. Wir als Wissenschaftler hoffen, dass wir mit diesen Erkenntnissen in Zukunft besser gegen psychische Erkrankungen oder Demenzerkrankungen vorgehen können.
Das ist ja interessant. Könnten Sie das noch etwas genauer erklären?
Unser Gedächtnis behält angenehme Eindrücke eher in Erinnerung, wohingegen negative leichter verblassen. Ein sehr wirkungsvoller Mechanismus, auf den in Psychotherapien zurückgegriffen wird. Der Patient lernt in den Sitzungen, die eigene Vergangenheit mit mehr positiven Attributen zu besetzen, indem er sich an schöne Erlebnisse erinnert. Negative Erinnerungen werden dann überlagert. So können wir uns die Strategien unseres Gehirns ganz bewusst zunutze machen.
Sind diese angenehmen Erinnerungen auch die Begründung dafür, dass sich ältere Menschen so gut an ihre Kindheit erinnern, aktuelle Informationen aber relativ schnell vergessen?
Das, was neu ist, also neue Erfahrungen, Dinge, die man vorher noch nicht erlebt hat, hinterlassen den stärksten Eindruck. Wenn man ältere Menschen fragt, woran sie sich erinnern, dann nennen sie in der Regel Ereignisse, die sich zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr zugetragen haben. In diese Zeit fallen wichtige Entscheidungen. Das Verhältnis zu den Eltern ändert sich. Man lernt Lebenspartner kennen, gründet eine Familie, startet in den Beruf. All das wird oft abgerufen und wieder eingespeist und festigt sich somit im Gedächtnis. Daran, wie man einen seiner vielen Freunde kennengelernt hat, wird man sich später gegebenenfalls weniger gut erinnern können. Die Experten sagen dazu »Last in, first out«, was so viel heißt wie »Was zuletzt ins Gehirn eingespeist wurde, ist zuerst wieder weg«.
Kommen wir zurück zu den falschen Erinnerungen. Stellen Sie für Historiker, die ja zu einem guten Teil auf Erinnerungen angewiesen sind, nicht ein Problem dar?
Ja, gerade Historiker kennen dieses Problem. Bei Berichten von Zeitzeugen können sie oftmals nur schwer unterscheiden, ob der Betreffende damals wirklich dabei war oder den einen oder anderen Fakt den Medien entnommen hat. Manche Zeitzeugen wollen manchmal bestimmte Details auch nicht nennen. Manche tendieren dazu, dunkle Stellen der eigenen Vergangenheit zu vertuschen, manchmal ganz unbewusst.
Und was ist mit Zeugenaussagen vor Gericht? Diese basieren doch auch immer auf Erinnerungen.
Stimmt. Besonders problematisch sind falsche Erinnerungen, wenn es um Zeugenaussagen geht. Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen Verbrechensopfer bei Gegenüberstellungen Unschuldige als Täter identifiziert haben. Die Betroffenen sehen einen Menschen, der dem Täter ähnlich sieht, und sind sich plötzlich sicher, dass er es war. Ihr Gehirn hat einige Basisinformationen gespeichert. Zum Beispiel, der Täter war groß, dunkelhaarig und hatte einen Bart. Bei einer Gegenüberstellung werden diese originalen, oftmals jedoch schwammigen Erinnerungen mit neuen Informationen vermischt. Das Gedächtnis setzt sie wie Puzzleteile zu einem vollständigen Bild zusammen, das mit der Wahrheit oft nur noch wenig zu tun hat.
Dürften dann Aussagen vor Gericht nicht so eine große Bedeutung haben?
Man sollte sich lieber auf objektive Tatsachen verlassen, von der Bremsspur bis zum Fingerabdruck. Dem widerspricht wiederum unser menschliches Selbstverständnis. Wir sind es gewohnt, anderen Menschen eher zu glauben als irgendwelchen genauen oder ungenauen Messdaten. Deshalb schalten wir manchmal auch ganz unbewusst unseren Verstand aus.
Vielen Dank, Herr Professor Jakobsen, für dieses interessante Gespräch. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Professor Jakobsen haben, dann können Sie ihn jetzt in unserer Telefonsprechstunde erreichen unter